SWR 2 Zeitgenossen.
Viele spannende, anregende Persönlichkeiten waren 2022 zu Gast in SWR 2 Zeitgenossen. Menschen, die Überraschendes, Unterhaltsames, Nachdenkliches zu sagen hatten. Zum Beispiel der Kabarettist Florian Schröder, die Journalistin und Kriegsreporterin Antonia Rados, der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun, die Schriftstellerin Marianna Gabonienko, die Schauspielerin Lara Sophie Milagro oder der Schlagersänger Roland Kaiser. Am letzten Tag des Jahres hier ein Best-of SWR 2 Zeitgenossen. Ein kleiner, exquisiter Querschnitt mit verschiedensten Ausschnitten aus den Sendungen der vergangenen 12 Monate. Am Mikrofon Silke Arning. Wir starten mit einem Künstler, der auf ein richtig erfolgreiches Jahr zurückblickt. Florian Schröder. Er tourt unter anderem gerade mit einem satirischen Jahresrückblick. Er podcastet. In der ARD hat er eine eigene Florian Schröder Satire-Show und im SWR Fernsehen moderiert er die Spätschicht. Und er hat ein Buch geschrieben. Schluss mit der Meinungsfreiheit, für mehr Hirn und weniger Hysterie wurde Spiegel Bestseller. Meine Kollegin Mareike Gries hat mit dem Mephisto des deutschen Kabaretts gesprochen, unter anderem über seinen Karrierestart als Klassenclown.
Naja, ich habe die Schule eigentlich genutzt als Trainingslager. Das kam daher, dass ich ein ziemlicher Außenseiter war, so bis ich 13, 14 war. Ich war ein bisschen pummelig, hatte viele Pickel, ich war recht unsportlich und kam mit meinem Körper nicht klar. Und dann hat man relativ schnell verloren, insbesondere in diesen Pubertätsjahren. Und irgendwann stellte ich fest, dass ich als Unsportlicher das einzige Talent hatte im Sportunterricht, nämlich meinen Sportlehrer zu parodieren. Und dann plötzlich wendete sich so nach und nach das Blatt und ich wurde vom Ausgestoßenen, der belacht und belächelt wurde, zum Klassenclown, und plötzlich stand ich in der Mitte und konnte meine Talente einbringen, vielleicht auch das Einzige, was ich hatte. Und dann änderte sich so alles und dann war ich plötzlich angesehen und hatte Spaß und hatte für mich eine Verwendung und eine Rolle innerhalb der Schule. Und dann habe ich alles kommentiert. Also während des Unterrichts bin ich in den Infight gegangen mit den Lehrern. Deswegen unterscheide ich auch immer zwischen Pausen- und Klassenclown. Der Pausenclown nutzt nur die Pause, also den sicheren Abstand zu den Subjekten, über die er spottet. Und der Klassenclown geht eben in den Infight und sagt sich, wenn der Lehrer irgendwas sagt, sich verspricht, zack, bin ich da und kommentiere das. Das war der Anfang.
Aber war das so eine bewusste Entscheidung, so nach dem Motto, oh, ich bin ein bisschen mopsig, ich habe Pickel, dann mache ich mal auf lustig, um irgendwie punkten zu können?
Naja, das hat sich mehr oder weniger so ergeben. Wie viel Bewusstheit dabei war, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe einfach gemerkt, da ist ein irgendwie vorhandenes Talent. Ich wusste zuvor schon, dass ich ganz gut andere Leute nachmachen, parodieren kann, auch von zu Hause. Und dann habe ich angefangen, das in der Schule einfach zu nutzen und habe gemerkt, das ist der Ausweg. Das ist der Ausweg aus dieser Hölle des Ausgestoßenseins, was in der Pubertät wirklich schlimm ist. Also wer das nicht erlebt hat, das ist eine ganz schlimme Situation, wenn man einfach nirgendwo so richtig ankommt und in so einer Einsamkeit verharrt.
Hatten Sie dann auch so Gedanken, wie die Band Die Ärzte das geschildert hat? Eines Tages werde ich mich rächen, ich werde die Herzen aller Mädchen brechen. Also haben Sie gedacht, in Zukunft werde ich es euch allen mal zeigen und werde reich und berühmt?
Ja, absolut. Ich war maßlos arrogant damals auch in mir selbst. Ich habe das nicht so gezeigt, aber ich dachte so, ihr werdet irgendwann alle mein Auto reparieren. Aber habe damals noch gar nicht geahnt, dass ich bis heute keinen Führerschein machen würde und es kein Auto gibt, was es zu reparieren gelte. Aber ja, natürlich, ich hatte damals innerlich massive Rassegedanken, sage ich. Schöner Versprecher. Nein, Rachegedanken. Und das ist zum Glück nicht so gekommen. Also es ist dann auch wichtig, sich relativ schnell davon zu verabschieden, weil das ausschließliche Motiv der Rache wäre wirklich das Allerschlechteste, um eine Karriere zu machen, egal welche.
Wie war das damals mit Ihren Anfängen, mit den Parodien? Helmut Kohl war ja da groß im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Haben Sie das vom Spiegel geübt?
Nie. Absolut nie. Ich habe das immer beobachtet, wie sich die Originale verhalten haben, habe mir das abgeguckt und habe das dann versucht zu übertreiben. Anfangs habe ich mich auch an anderen Parodisten orientiert. Das ist eine ganz normale Entwicklung, weil alle Kunst entspringt ja der Imitation, nicht nur die Parodie, sondern jeder Künstler imitiert zunächst andere oder macht es so, wie es andere machen und lernt so das Handwerkszeug. Und dann ging es eigentlich darum, diese Figuren zu spüren, im Körper zu empfinden. Das kam aber bei mir deutlich später, weil ich ja wie gesagt ein sehr zwiespältiges bis ablehnendes Verhältnis meinem Körper gegenüber hatte. Das heißt, ich war am Anfang wirklich ein Stimmenparodist. Mhm. Und erst mit der Zeit habe ich dann gemerkt, du musst diese Figur fühlen, du musst es in dich aufnehmen, du musst den Habitus übernehmen, die Haltungen übernehmen. Und das läuft letztlich über Beobachtungen. Das Tödlichste wäre der Spiegel, weil man muss es fühlen und nicht sehen.
Sie sind dann mit 14 bei Schmiteinander gelandet, bei der Show von Herbert Feuerstein und Harald Schmidt. Wie kam das? Wie kommt man da als 14-Jähriger hin?
Ich habe mich da beworben. Ich habe da eine Kassette hingeschickt, weil ich zum Fernsehen wollte, unbedingt, zum Radio und zum Fernsehen. Und dachte, jetzt wird es Zeit. Und dann habe ich eine Kassette aufgenommen, wo ich Kohl, Blüm und Lindenberg und so parodiert habe. Und die habe ich hingeschickt und dann hörten die das und dachten, ach, das ist ja kurios, ein 14-Jähriger, der das für sein Alter recht gut macht, den laden wir mal ein. Und dann ging ich dahin und parodierte da bei Omar Sharif, so hieß ja die legendäre Figur, die in dieser Garage war, parodierte da dann diese Figuren und das war so der Anfang von allem. Daraufhin habe ich ein Praktikum beim Radio bekommen.
Haben denn auch Harald Schmidt oder Herbert Feuerstein irgendwas hinterher zu Ihnen gesagt, irgendein Feedback gegeben, so Junge, aus dir wird mal was?
So offensiv nicht, aber schon so anerkennende Worte, ja, gut gemacht und so, aber so dezidiert nicht. Ich meine, ich war damals wirklich ein schwer zu fassendes Talent. Da war irgendein Talent. Man konnte ja jetzt nicht sagen, oh, da beginnt etwas oder da beginnt etwas sehr Eigenes. Dafür war ich viel zu jung. Ich konnte das halt und ich war jetzt weder ein politischer Kopf, auch dafür war ich zu jung mit 14, noch sah man da eine ganz eigene Note. Aber ich wurde ja dann ein Jahr später nochmal eingeladen zu der Ratesendung Psst, die es damals noch gab, mit Feuerstein, Ingolf Lück, Elke Heidenreich und Marile Milovic und hatte dann das Geheimnis, dass ich Leute parodieren kann. Und Feuerstein hat dann so getan, als wüsste er von nichts. Das hat auch ganz, ganz überzeugend gemacht.
Okay, also den Fuß in der Tür hatten Sie. Sie haben es dann aber sozusagen nochmal abgesichert, so ein bisschen den seriöseren Weg. Praktikum beim Radio, haben Sie gerade schon gesagt.
Ja.
Vorher auch bei der Zeitung. Ihre Mutter war auch bei der Zeitung. Ja. War das so ein Wunsch aus dem Elternhaus? Junge, erstmal was Vernünftiges machen?
Also meine Mutter hat mich bei allem, was sie vorhatte, immer unterstützt, das muss ich wirklich sagen, bedingungslos. Aber sie hatte schon auch so eine Phase, wo sie sagte, ja, so eine Festanstellung wäre schon gut. Und klar, das war das, was sie kannte. Also du kannst alles machen, aber guck mal, dass du da selbstständig hast, schwierig. Und dann fing das alles so an und beim Radio habe ich am Anfang gar kein Geld bekommen. Das war ein Privatradiosender in Freiburg, da gab es nichts. Und dann habe ich so mich da hochgearbeitet und Umfragen gemacht, wurde dann Reporter und dann so langsam fing das an. Aber es gab da gar keine Erwartung. Also meine Mutter war froh, dass ich quasi aus der schlimmsten Krise raus war und nicht mehr jedes Jahr versetzungsgefährdet war und dass irgendwie sich eine Linie andeutete, die mir dann auch Energie gab. Weil der Moment, als ich beim Radio anfangen konnte, und da wollte ich ja als alter Radiofreak eigentlich hin, war ich automatisch besser in der Schule, weil ich plötzlich einen Sinn gesehen habe. Plötzlich wollte ich Abitur machen und wusste, okay, irgendwie musst du da durch. Du hast zwar gravierende Schwächen in Naturwissenschaften und so, aber du musst irgendwie so dadurch, dass du diesen Abschluss hast. Weil die meine Vorbilder waren, hatten den auch.
Genau, es hat ja dann auch geklappt. Abitur hat geklappt. Sie haben sogar studiert, fast bis zum Ende. In der Magisterarbeit dann hat es dann doch nicht mehr geklappt, weil Sie dann eben tatsächlich auch als Kabarettist schon viel gearbeitet haben. Im Moment läuft es richtig gut bei Ihnen. Super Tourneen, erfolgreiche Bücher, im Fernsehen erfolgreich. Haben Sie das damals, vor 20 Jahren, gedacht, dass das so klappt mit der Karriere?
Bei mir war das immer so, dass es zutiefst ambivalent war. Auf der einen Seite hatte ich, wie gesagt, einen ziemlichen Größenwahnsinn und war überzeugt, dass die Welt auf mich gewartet hat. Das ist zwar sehr pubertär und das ist auch nicht besonders ehrenvoll, aber ich glaube, das gehört dazu. Also ich habe auch alle genervt. Schon beim Radio stand ich hinter dem Nachrichtensprecher und habe gesagt, was machst du da? 5 Minuten, bevor der sprechen musste und der schrieb ja auch die Nachrichten selbst. Ah, okay, und was kommt da jetzt noch rein und was ist das für ein Bildschirm und so. Also ich war wirklich aufdringlich. Auf der anderen Seite war ich auch immer verfolgt von tiefstem Zweifel und von dem Glauben, dass ich eigentlich gar nichts kann. Also ich war eigentlich auch zerfressen von der Angst, es nicht zu schaffen. Es war immer im Extrem. Es war so ein Mittelweg habe ich nie gefunden. Aber ich hatte immer irgendwie den am Ende überwiegenden Glauben daran, dass es irgendwie schon klappen wird. Also ich wollte damals bedingungslos ganz nach oben. Also das war immer so.
Der Kabarettist Florian Schröder im Gespräch mit meiner Kollegin Mareike Gries. Antonia Rados hat in Paris und Bologna Politikwissenschaften studiert, danach als Journalistin für den ORF, für RTL und NTV gearbeitet. Als Kriegs- und Krisenreporterin war sie 44 Jahre lang dort, wo Elend und Not herrschen, wo Kriege geführt werden. Im Irak, in Afghanistan, im Kosovo und in der Ukraine. Sie hat Iraks Machthaber Saddam Hussein interviewt oder auch den libyschen Diktator Muammar al-Gaddafi. Mehrfach wurde sie für ihre engagierten Reportagen ausgezeichnet, 1991 sogar zur Frau des Jahres gewählt. Trotzdem sagt Antonia Rados über sich selbst, Ich bin eine Art neugieriger Feigling. Meine Kollegin Doris Maul wollte daher wissen, wie diese Selbstbeschreibung mit ihrer jahrzehntelangen Tätigkeit als Krisenreporterin zusammenpasst.
Ja, ich glaube, das passt sehr gut, weil Neugierde gehört dazu, um überhaupt diese innere Faulheit oder Bequemlichkeit zu überwinden und hinauszuschauen auf die Welt, was ja Reporter, egal ob sie jetzt Kriegsreportagen machen oder nicht, ohnehin immer tun müssen. Feigling bin ich insofern, glaube ich, dass ich kein heroischer Gipfelstürmer bin. Das heißt, ich wäge Gefahren sehr wohl ab. Ich weiß, was Risiken sind. Und es gab auch schon immer wieder schlaflose Nächte vor der Fahrt in eine gefährliche Zone oder in ein Kriegsgebiet, gefüllt von Angst, Sorge, was uns da erwartet und so. Das also zeichnet eigentlich mich aus. Ich bin da nicht wirklich eine Heldin. Und trotzdem dachte ich mir immer, na ja, das müsste man sich jetzt mal ansehen. Und da lernt man auch sehr viel.
Also das ist doch kein Widerspruch, so wie Sie es jetzt erklärt haben. Ja. Sie berichtete von dort, wo die Welt brennt, liest man immer wieder in verschiedenen Artikeln über Antonia Rados. Empfinden Sie das als eine zutreffende Beschreibung für das, was Sie in den vergangenen 44 Jahren getan haben?
Die Welt brennt immer irgendwo. Und es ist einige Male auch so gewesen, dass ich relativ naiv irgendwo hingefahren bin. Und dann plötzlich brach ein Krieg aus. Ich kann mich erinnern, als junge Reporterin habe ich sehr viel Südamerika gemacht, hauptsächlich lange Reportagen und Dokumentationen, und befand mich dann einmal in Argentinien, wo ein Aufstand der Militärs war. Wir reden jetzt von den 80er Jahren, 1980er Jahren. Und ich wusste überhaupt nicht, was da los ist. Ich bin hingefahren, um eine Dokumentation über die wirtschaftlichen Zustände zu machen. Und mein Sender, damals der ORF, rief mich an und sagte, wo bist du denn? Und ich machte dann einen aktuellen Bericht über diese aufständischen Militärs. Und ich fand das unglaublich, dass da vor meinen Augen Gewalt und Aufstand ablief. Und oft war es so, dass man eigentlich nicht weiß, wo die Welt brennen wird. Mhm. Man fährt hin, sie brennt dann, aber genauso gut kann das Gegenteil sein.
Aber Sie sind auch ganz, ganz häufig in Ihrem beruflichen Leben gezielt in Gebiete gefahren, in denen bereits Krieg herrschte.
Anfang war es so, dass ich irgendwas machen wollte, Iran, Afghanistan etc. etc. Einige Male war es auch so, dass ich einsprang für andere Kollegen. Und später war es dann so, dass ich glaube, man hat dann ein Etikett. Und dieses Etikett war, die war jetzt schon irgendwie viermal im Iran, die soll das jetzt machen. Und das stimmt. Ich hatte dann wirklich gesagt, da war ich jetzt schon sehr oft, da habe ich Kontakte, da fahre ich jetzt mal hin. Und sehr oft war es so, wenn ich ein Land nicht kannte, hatte ich natürlich viel mehr Angst, als wenn ich es kannte.
Sie haben im Sommer dieses Jahres beschlossen, dass Sie aufhören mit Ihrer Profession der Reporterin aus Kriegs- und Krisengebieten. Und das, nachdem Sie im Frühjahr, also unmittelbar nach Kriegsausbruch, nochmal aus der Ukraine berichtet haben. Warum der Ausstieg just zu diesem Zeitpunkt?
Naja, war ein Fehler, in die Ukraine zu fahren. Ein Fehler insofern, dass ich eigentlich schon geahnt habe, das wird so nicht mehr funktionieren wie vor 10 oder 20 Jahren. Kriegsreportagen sind extrem anstrengend, körperlich und geistig. Sowas muss man in irgendeiner Form mit einem guten Gewissen und ganz bewusst angehen. Und ich merkte in der Ukraine, meine innere Uhr hatte recht, obwohl ich auch immer davon überzeugt war, mir geschieht das sicher nicht. Also bei mir
wird das nie aufhören?
Nicht geben. Ja, ich dachte immer, das wird nie aufhören. Ist ja wunderbar. Je mehr Erfahrung ich habe, desto besser kann ich die Situationen einschätzen. Es gab eine britische Reporterin, die angeblich bis 100 so einen Job gemacht hat und dann ganz forsch immer noch irgendwo hingefahren ist. Und ich weiß aber nicht, wie die das gemacht hat. Ich merkte in der Ukraine, jetzt muss Schluss sein.
Das wusste ich jetzt gar nicht, dass das wirklich so ein Katalysator-Moment war, diese Berichterstattung nochmal aus der Ukraine. Sie haben damals, als Sie dort waren, also vor 6 Monaten, gesagt, Russland wird gewinnen. Welche Eindrücke vor Ort waren es, die bei Ihnen zu dieser Einschätzung geführt haben? Und sehen Sie das jetzt heute nach einem halben Jahr eben immer noch so?
Ich habe nicht so platt gesagt, Russland wird gewinnen. Ich habe gesagt, dass die militärische Hoheit der Russen so um vieles größer ist, dass man davon ausgehen muss, dass Russland diesen Krieg militärisch gewinnen wird. Weil ich glaube, dass das zum Teil nicht so richtig bei uns angekommen ist, wie arm diese Bevölkerung ist, wie sehr sie unter diesem Ausbruch des Krieges und der Invasion der Russen gelitten hat. Ich hatte in den Dörfern, auch um Kiew herum, ältere Ehepaare getroffen, Frauen getroffen. Es ging mir so ans Herz, dass ich den Eindruck hatte, wie können diese Leute diesen Krieg überhaupt gewinnen und widerstehen? Und das trotz aller Erklärungen, die wir von den Militärs haben, die haben wir aber immer. Und ich glaube, da hatte die Erfahrung von mir auch eine Rolle gespielt, dass ich immer wieder in den 40 Jahren gehört habe, das wird alles wunderbar. Erinnern wir uns 2003 an den amerikanischen Präsidenten Bush, der im Irak schon den Sieg erklärt hatte, bevor der Krieg zu Ende war. Erinnern wir uns an Afghanistan, wo das Ganze 20 Jahre dauerte, leider. Und der Kontakt mit der Zivilbevölkerung rückt das eine oder andere ins richtige Licht. Wir haben einen Abnutzungskrieg, der brutal ist und wo es um jeden Zentimeter geht. Und wo eigentlich wir davon ausgehen müssen im Moment, dass es auch keine Verhandlungen gibt. Daher ist das ein harter Krieg und ich sehe diese Zivilisten in der Ukraine, in der Ostukraine, in den Dörfern um Kiew herum vor meinen Augen und sage mir, die haben einen sehr harten Winter vor sich.
Sie haben jetzt selber das Stichwort Erfahrung geliefert, Ihre Erfahrung. Haben Sie sich das je vorstellen können, dass Russland im 21. Jahrhundert in Europa nochmal einen derart brutalen Angriffskrieg vom Zaun brechen würde?
Nein, aber da bin ich nicht die Einzige. Und ich konnte mir auch nie andere Kriege so leicht vorstellen. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, nach den verheerenden Septemberanschlägen 2001, dass die Amerikaner dort und die gesamte NATO eigentlich dort so lange Krieg führen werden. Ich konnte mir aber übrigens auch sehr schwer vorstellen, dass der arabische Frühling 2011 so spurlos zum größten Teil an der arabischen Welt vorbeigehen wird. Also man sollte ja nicht zu viel, vor allen Dingen Kriegsgebieten, nicht zu viel Voraussagen treffen. Man möchte das machen, weil man vor Ort ist und irgendwie auch diese Emotionalität mitbekommt. Und daher, glaube ich, sind Reporter auch dort, um zu sehen, wie Kriege ja nicht dargestellt werden von den Militärs, sondern wie sie eigentlich auf die Bevölkerung wirken. Und was so ein Krieg mit einem Land macht. Aber Voraussagen oder irgendwie, dass Putin da diesen Angriff starten wird, ich glaube, da haben wir alle unsere Probleme mit dieser ganz neuen, sehr unruhigen, gewalttätigen Welt.
Es gibt ja diesen Spruch, viel zitiert, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Für die russische Regierung und ihr Verhalten im Krieg gegen die Ukraine trifft das definitiv zu, denn alle kritischen Journalisten und Medien in Russland sind ja mundtot gemacht worden. Aber beispielsweise im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um das Atomkraftwerk in Saporischschja weiß man ja nicht ganz genau, ob auch die ukrainische Seite wirklich immer die Wahrheit sagt. Also wer hat da jetzt wirklich die Region um das AKW beschossen? Wie geht man als Kriegsberichterstatterin mit dieser beziehungsweise mit vergleichbaren Situationen an anderen Orten um? Also mit Situationen, in denen man nicht genau beurteilen kann, welcher Seite man glauben soll?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich würde sagen, das ist die wichtigste Frage der Kriegsführung im 21. Jahrhundert. Warum? Weil sich da was dramatisch verändert hat. Das heißt, man wird eigentlich zugeschüttet, auch als Reporter vor Ort, von allen möglichen Informationen, die mundgerecht gemacht sind, würde ich beinahe sagen, soziale Medien, die ohne weiteres meiner Auffassung ihre Existenzberechtigung haben, aber völlig außer Kontrolle das auch manchmal weitergeben. Das hat sich dramatisch geändert, das nennt man also psychologische Kriegsführung. Die hat es, glaube ich, als ich vor 40 Jahren begonnen hatte, in dieser Form nicht gegeben. Und daher war es beinahe damals leichter, würde ich sagen, in ein Kriegsgebiet zu fahren, den Sender am Abend anzurufen, eine Reportage vorzubereiten und dann gab es vielleicht noch einen Pressesprecher, der das eine oder das andere sagte. Jetzt sind die Journalisten wirklich 24 Stunden am Tag allen möglichen Informationen ausgeliefert, die nicht überprüfbar sind. Und ich glaube, umso wichtiger aber gleichzeitig ist die Rolle der Krisenreporter und der Kriegsreporter vor Ort. Warum? Erstens glaube ich, sind die Kolleginnen und Kollegen, die derzeit in der Ukraine sind, sichtbar. Auch wenn sie schreiben, weiß man, man kennt diesen Namen. Das sind also Leute, denen man schon deshalb glauben kann, dass sie vor Ort sind, was wir ja bei sehr vielen Blogs und so weiter nicht einmal wissen, wo denn die Person sich befindet. Und daher ist es umso wichtiger, diese Berichterstattung zu machen. Aber der Druck ist enorm groß. Der Druck, ständig zu funktionieren, ständig Reportagen zu machen, da glaube ich, bedauere ich meine, die nächste Generation mehr. Für mich war das frustrierend. Wir konnten sehr oft keine Berichte überspielen. Es gab keine Technik, aber es war von der Glaubwürdigkeit einfacher.
Die Kriegsreporterin Antonia Rados. Ja, so schnell ändern sich die Zeiten und die Umstände. Und manchmal geht es blitzschnell. Der 24. Februar dieses Jahres war eine Zeitenwende. So hat es Bundeskanzler Olaf Scholz genannt. Eine Zeitenwende für uns alle, in erster Linie aber natürlich für die Menschen in der Ukraine. Von dort stammt Marianna Gaponenko. Sie kommt aus Odessa, einer fast mythischen Stadt, bekannt für die Schönheit ihrer Bauten, der Strände, für aufregendes Kultur- und Nachtleben. Marianna Gaponenko hat lange in Wien und in Dublin gelebt, wohnt jetzt allerdings in Mainz. Eine ukrainisch-deutsche Biografie in schwierigen Zeiten. Sie ist Schriftstellerin und sie schreibt in Deutsch sehr erfolgreiche Titel, darunter Wer ist Martha oder Das letzte Rennen. Ihre Muttersprache ist Russisch, aber in der Schule in Odessa gab es in ihrer Kindheit auch Ukrainisch-Unterricht. Darüber hat mein Kollege Alexander Wasner mit Marianna Gaponenko gesprochen.
Und es war eine sehr, sehr liebevolle Atmosphäre, in der uns diese Personen ans Herz gelegt wurden, ihre Dichtung und ihre Glaubenssätze. Und ich konnte damals nicht verstehen, wofür sie damals gelitten hatten in ihrer Zeit, warum sie diese Ukraine so geliebt hatten, warum sie uns beschwören hatten, aus der Vergangenheit heraus die Ukraine zu lieben und sie nicht zu verraten. Also es war so ein Denken aus dem 19. Jahrhundert, das jetzt von den meisten Ukrainern Besitz ergriffen hat. Als wären wir in die Vergangenheit katapultiert worden. Weil diese Menschen, die haben entweder als Leibeigene wie Taras Schewtschenko von der unfreien Ukraine gesprochen, oder sie haben einfach später als Gefangene des Gulags von der Unfreiheit gesprochen. Ich hatte damals als Kind keine Ahnung, was mit ihnen los war, aber ich war fasziniert. Es war irgend so ein Ton, so eine Grundstimmung, die mich in Alarmbereitschaft versetzt hatte damals schon. Darum habe ich gerne Ukrainisch gelernt. Ich habe gerne mitgemacht, obwohl ich keine gute Schülerin war, das muss ich sagen. Aber meine Ukrainischlehrerin hat immer ein Auge zugedrückt. Die hat offenbar gespürt, dass diese Sprache mir gut tut und die hat mir komischerweise immer gute Noten für meine Aufsätze gegeben und die waren voller Fehler. Und wir haben später darüber gesprochen, die meinte, ja, es war wichtig, eine wichtige...
Jetzt nur nochmal, wie nah ist denn das Ukrainische an dem Russischen? Also ich habe mal gehört, so wie das Holländische am Deutschen oder so.
Ukrainisch, auf jeden Fall ein paar Buchstaben, die es im Russischen nicht gibt. Manche Laute werden zwar gleich geschrieben, aber anders ausgesprochen.
Es so, ist eine falsche Freunde nennt man das, glaube
ja,
ich, falsche, oder?
Ja, falsche Freunde. Ja. So, das passt auch zu uns momentan. Ja, also es ist auf jeden Fall eine weiche Sprache, eine sehr harmonische Sprache. Und ich glaube, eine Ukrainer versteht einen Russen oder eine Russin eher als umgekehrt. Das heißt, es geht nur in die eine Richtung. Das, ja.
Okay.
Die Liebe war früher immer einseitig gewesen, aber es ist vorbei, wir sind geschieden, sozusagen.
Sie haben Ihren Namen geändert?
Ich habe ihn nicht geändert, ich habe nur geschaut, mein Name wurde von jemandem bei meinem Wikipedia-Eintrag geändert und ich heiße jetzt Marianna Gaponenko und ich weiß, was damit gemeint wird, weil dieses H steht für die Tatsache, dass dieses G im Ukrainischen anders ausgesprochen wird. Und das ist etwas, woran ein Russe oder eine Russin, ein Ukrainer oder eine Ukrainerin sofort erkennt. Ja. Etwas, worüber man sich gerne lustig macht. Etwas, was ich selbst an mir als Kind immer verneint habe. Ich habe mich sehr darum bemüht, dieses Hü zu unterdrücken, weil es damals in einer Großstadt wie Odessa als unfein galt. Jetzt werde ich es natürlich anders machen. Ich werde darauf legen, dass ich dieses Hü tatsächlich immer ausspreche, damit man mich als Ukrainerin einordnet. Und mein Name, wenn er aus dem Ukrainischen transliteriert wird,
also ins lateinische Alphabet rübergeholt wird?
Ja, also es muss ein H stehen. Darum habe ich kein Problem damit, dass es so geschrieben wird. Das ist nur also ein Ungewöhnungsprozess.
Also sage ich jetzt Frau Gaponenko oder Haponenko? Oder müsste ich eigentlich noch einen Laut lernen, den ich gar nicht kann?
Ich verlange von niemandem, dass dieses H als H ausgesprochen wird. Es geht darum, dass die Transliteration stimmt. Also es reicht schon, wenn dieses H ausgeschrieben wird.
Aber das heißt ja dann auch relativ viel. Ich müsste jetzt Ihre Bücher in meinem Bücherregal zu Hause umsortieren. In Buchhandlungen ist es ja dann auch auf einmal eine Sache des Auffindens und so weiter. Also ich finde die Veränderung des ersten Buchstabens im Nachnamen eine große Sache eigentlich.
Es ist ein Glück, dass ich so heiße. Also es ist auf jeden Fall sehr viel Spielraum da gewesen. Wenn ich Petrenko heißen würde, kann man nichts ändern. Aber so kann man zeigen, es ist tatsächlich eine Zäsur, auch in meinem Leben. Und für einen Neuanfang stehe ich mit meinem Namen, stehe ich mit Leib und Seele da. Und ich bin bereit, weil ich nichts anderes unternehmen kann. Ich kann nicht an der Front irgendwelche Kriegsmaschinen bedienen. Und ich kann nur mit dieser kleinen Veränderung zeigen, dass die Ukraine ihre eigene Kultur, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Sprache hat, die ich auch wieder neu lernen möchte. Und darum geht's. Es geht
man merkt etwas auch über die Kraft der Sprache. Also wenn die Sprache ein so wesentliches Moment darin ist, sich als Nation zu definieren, oder?
Ich glaube, es ist eine temporäre Geschichte. Im Endeffekt ist es egal, den meisten Menschen in der Ukraine, welche Sprache man spricht. Es geht nur um ein Zeichen der Solidarität. Und die Sprache ist sehr gut geeignet, um zu zeigen, wir fühlen uns anders, wir sind anders, wir sind kein Russland. Und wir sprechen die Sprache, die offizielle Staatssprache in unserem Land, und das ist nur mal Ukrainisch. Ja. Und diese Mühe, solange man im Kopf einigermaßen fit ist, sollte man auf sich nehmen. Die werde ich mir auch antun. Also ich werde.
Warum schreiben Sie eigentlich auf Deutsch? Könnten Sie auch auf ukrainischen Roman schreiben?
Das ist, glaube ich, schon zu spät, aber es würde reichen, um im Alltag ein bisschen zurecht zu kommen.
Okay, warum schreiben Sie Deutsch?
Es hat sich so ergeben. Ich wollte einerseits diese Sprache einigermaßen gut beherrschen. Andererseits wollte ich mich der Schrift annähern und da musste ich einfach meine eigene Literatur schaffen als Übung. Und es war so ein Annäherungsversuch.
Ein sehr erfolgreicher Annäherungsversuch, darf man ergänzen. Die Schriftstellerin Marianna Gaponenko. Er ist in gewisser Weise Erfinder der modernen Kommunikationspsychologie, Friedemann Schulz von Thun. Ein Hanseat durch und durch. Geboren in Hamburg, Studium in Hamburg, Professor und Leiter des Schulz von Thun Instituts in Hamburg. Berühmt sind seine Kommunikationsmodelle, seine Bestseller über die Kunst des Miteinanderredens oder die Frage, was ein Leben zu einem erfüllten Leben macht. Und so ist Friedemann Schulz von Thun ein Lebenserklärer für ein Millionen-Lesepublikum. Mein Kollege Gregor Papsch hat ihn gefragt, ob das Leben denn nicht viel einfacher ist, als wir manchmal denken.
Tja, das ist es wohl nicht. Aber wir können es uns ein bisschen einfacher machen und auf diese Weise in dieses schwierige Gebiet eine Brücke schlagen. Ich brauchte das besonders selber, weil ich unbegabt bin, das Zwischenmenschliche zu erfassen. Von Haus aus war ich da nicht so dafür geschaffen, muss ich sagen. Wie viele andere Männer auch übrigens. Und mir selber haben die Modelle geholfen, aber dann habe ich herausgefunden, sie helfen auch anderen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie waren dafür nicht geschaffen. Ich wollte Sie gerade fragen, was hat Sie da eigentlich angetrieben, also das Leben, sage ich mal, in Modelle zu packen? Dann erstens zu glauben, dass diese Modelle wirklich funktionieren und zweitens sie dann auch noch so selbstbewusst unters Volk zu bringen.
Das war ursprünglich nicht meine Absicht, aber in dem Maße, wie ich mich dann damit befasst habe und damit befassen musste, als Psychologe, bin ich dann darauf gekommen, ich muss mir das selber erklären, zum Beispiel, dass wir uns auf 4 Ebenen gleichzeitig begegnen. Und das ist, daraus ist dann das Kommunikationsquadrat entstanden. Und so gelang es mir dann selber, einsichtiger zu werden. Und die Leute, denen wir dann die Sache beigebracht haben, die fanden das dann gut.
Mhm. Andersrum gefragt, sind wir Menschen so kompliziert angelegt, dass wir Modelle brauchen, die uns erklären, wie man richtig kommuniziert?
Also wer ein Fisch im Wasser ist, der braucht keine Taucherausrüstung. Und wer sozusagen im Zwischenmenschlichen intuitiv genial begabt ist, der braucht diese Modelle nicht. Der hat das intuitiv intus. Aber ich brauchte sie und manch anderer braucht sie auch.
Wer sind diese manch anderen, die solche Modelle brauchen? Wie ist da Ihre Erfahrung in den vielen Jahren, die Sie jetzt schon als Coach auch tätig sind?
Ja, das waren ursprünglich Anfang der 70er Jahre vor allen Dingen Männer. Wenn wir Führungskräfte geschult haben, Lehrer, Ärzte, es waren überwiegend Männer. Und den Männern tut es gut, wenn sie diesem sehr auch gefühlsmäßigen Gebiet, wenn sie sich erstmal mit dem Verstande nähern können. Wenn der Verstand verstanden hat, ach, ich kann mit 4 Ohren hören und nicht immer ist jedes Ohr ideal für jede Situation. Wenn die das erstmal vom Verstand her kapiert haben, dann trauen sie sich auch mit dem Herzen sozusagen hinein in das Gebiet.
Und das hat sich seit den 70er, 80er Jahren bis heute nicht geändert?
Hat sich
die
ein
Männer sind immer noch ein bisschen.
Hat sich vielleicht ein bisschen geändert. Die Männer sind ja inzwischen viel sensibler geworden und sozialkompetenter. Und die Frauen sind selbstbehauptender und auch abgrenzungsfähiger geworden. Also da haben sich die Geschlechter aufeinander zubewegt seitdem.
Sie sagen über sich selbst in Ihrem jüngsten Buch Erfülltes Leben. Wir kommen darauf gleich noch zu sprechen. Ich bin zugleich ziemlich klug und ziemlich dumm.
Mhm.
Wie ist denn so ein Satz zu verstehen, habe ich mich gefragt.
Ja, ich war auf der Suche, ich habe kluge Bücher gelesen, etwa bei Graf Dürkheim, man müsse unterscheiden zwischen dem Welt-Ich und dem Wesen. Das Welt-Ich ist das, was ich habe, was ich kann, was ich mir angeeignet habe. Das Wesen ist etwas, was mich zutiefst ausmacht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ja und was macht mich zutiefst aus? Ich wollte das ja jetzt für mich anwenden, diese philosophischen Erkenntnisse. Und dann habe ich gesucht und habe dann gefunden, ja, es ist irgendwie typisch für mich und wo ich mich von anderen Zeitgenossen unterscheide, dass ich zugleich ziemlich dumm und ziemlich klug bin. Ziemlich dumm, ich bin in der Schule sitzen geblieben und habe das alles nicht kapiert, Physik, Altgriechisch, Chemie und so weiter. Habe dann nur mit Mühe Abitur gemacht, aber auch ziemlich klug, bin mit 32 Jahren sehr jung Professor geworden. Also irgendwie das Kluge und das Dumme kommt in eigenartiger Weise bei mir zusammen.
Sie haben damit im Grunde genommen Ihr eigentliches Talent gefunden, Ihre Bestimmung, das Schwierige ins Leichte, ins Einfache zu übersetzen.
Ja.
Das ist im Grunde genommen die Grundmotivation bis heute, würden Sie das so sagen?
Mindestens eine wichtige, ja. Tatsächlich, ich habe promoviert, also meinen Doktor gemacht über die Verständlichkeit bei der Informationsvermittlung. Reinhard Tausch, mein Lehrer, hatte gefunden, die Gesetzestexte und die Gebrauchsanweisungen und die Versicherungspolicen, die sind alle derart schwer und kompliziert geschrieben, das kann kein Mensch verstehen. Er selbst versteht es nicht, er ist doch Professor, wie soll das ein normaler Mensch verstehen? Und da müssen wir etwas tun. Und das kam mir dann selber auch entgegen.
Wollen wir uns mal ein Modell von Ihnen vornehmen, eins Ihrer bekanntesten, noch nicht das Kommunikationsquadrat, darauf kommen wir noch gleich zu sprechen.
Ja.
Fangen wir mit dem sogenannten inneren Team an.
Okay.
Und wenn ich Sie da richtig verstehe, dann sitzen wir uns hier im Studio nicht zu zweit gegenüber, sondern wir beide haben jeweils eine ganze Mannschaft mitgebracht. Wer sitzt mir denn da heute gegenüber?
Ja, wer sitzt Ihnen gegenüber? Welche Seelen in meiner Brust habe ich für diese Begegnung mit Ihnen aktiviert? Ist das die Frage?
Das ist die Frage, genau.
Also da ist natürlich einmal der gelehrte Professor, der darüber Bücher geschrieben hat und der so ein bisschen sich auskennt inzwischen. Aber es ist auch ein fortgeschrittener Lebenslehrling, der mit mehr Fragezeichen und mit viel weniger Ausrufezeichen durchs Leben geht, der ja immer selbst betroffen ist von all diesen Fragen, von denen wir sprechen, der ist auch mit dabei. Und vielleicht auch einer, jetzt im Alter, wo ich auf die 80 zugehe, jemand, der ein bisschen Angst hat vor zunehmenden Wortfindungsstörungen und auch manchmal Gedankenfindungsstörungen, dann denke ich hinterher, ja, das Wichtigste ist mir gar nicht eingefallen in der Situation, verdammt nochmal. Und werde ich hier alle beisammen haben bei den überraschenden Fragen, die sich stellen und die wir nicht vorher abgesprochen haben. Also der ist auch dabei.
Und das sind Teammitglieder, die sozusagen um Sie herum sind und Ihnen...
In mir drin sind.
In Ihnen drin sind und Ihnen etwas zuflüstern.
Ja, die nehmen auch Einfluss natürlich. Ja. Die wollen sich auch zur Geltung bringen und die machen mein inneres Gefühl aus. Und sie springen auch an die Kontaktlinie, etwa wenn der gelehrte Professor dann so richtig in Fahrt kommt, dann springt der an die Kontaktlinie und lässt keinen anderen mehr an sich heran.
Verstehe, also diese Teammitglieder sind sich nicht immer eins miteinander. Die können auch, da kann es auch gegeneinander gehen.
Oh ja, der Mensch ist mit sich selber nicht ein Herz und eine Seele. Und die innere Uneinigkeit ist fast eine Grundkondition unseres Daseins. Ja.
Ich versuche das jetzt mal auf mich als Moderator zu übertragen.
Ja.
Ich sitze also jetzt nicht nur als Gregor Papsch hier, sondern das sind im Grunde genommen mehrere Anteile oder Teammitglieder.
Darf da ist, man vermuten, ja.
Würde ich jetzt mal sagen, da ist zunächst mal natürlich der Neugierige,
ja,
der diesen Friedemann Schulz von Thun kennenlernen möchte und deswegen auch hier nach Hamburg gekommen ist.
Wir hätten
das Gespräch ja auch über Leitung führen können, das wollte ich aber in dem Fall wirklich nicht machen. Dann ist es natürlich auch ein bisschen der Vorsichtige, weil wir uns eben nicht kennen und dann ist auch ein gewisser Respekt dabei, weil ich weiß, dass Sie, weil ich Ihre Lebensleistung einfach kenne.
Ein ehrfürchtiger
vielleicht. Dann ist aber auch vielleicht ein bisschen so ein Skeptiker dabei, weil ich mich wirklich oft gefragt habe bei der Vorbereitung, wie soll das funktionieren? Modelle sind ja schön und gut, aber was haben Modelle wirklich mit dem wahren Leben zu tun?
Ja.
Also ist das so ein bisschen das, was Sie mit diesem Modell des inneren Teams meinen?
Ganz genau. Und die drei, die Sie jetzt genannt haben, leuchten mir sehr ein.
Und ich habe einen vergessen, das ist natürlich der Professionelle, der weiß natürlich, wie man Interviews führt.
Ja, und der will natürlich hinter dem gelehrten Professor auch den Menschen entdecken und das Authentische herausholen, was er vielleicht in seinen vorgestanzten Formulierungen vermeiden möchte.
So ist es.
Und da ist der Profi dann, der journalistische Profi in Ihnen, der auch mit von der Partie ist.
So ist es. Aber jetzt reden wir doch wieder über Sie.
Okay.
Also nochmal zum Modell des inneren Teams. Das klingt jetzt natürlich in der Theorie ganz toll, wenn ich weiß, ich bin die Summe meines inneren Teams, aber da muss ich ja ständig einen ganzen Chor dirigieren.
Ja.
Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, und je mehr ich diese Teammitglieder kenne, desto schwieriger ist das doch vielleicht zu sagen, du bist jetzt mal ruhig, du darfst jetzt mal nach vorne auf die Bühne und die anderen müssen still sein.
Ja.
Wer macht das?
Die Metapher mit dem Chor und dem Dirigenten, die Sie jetzt unwillkürlich gebracht haben, ist gar nicht so verkehrt. Nicht? Der Dirigent sollte die Macht haben zu sagen, jetzt du solo, jetzt ihr wieder, jetzt ihr nicht und so weiter. Dieses innere Oberhaupt, wie ich es nenne, sodass wir auch von ich sprechen können und nicht von wir. Das innere Oberhaupt soll zunehmend die Regie führen. Und sich nicht von einzelnen Teammitgliedern, von den Vorlauten vielleicht und von denen, die schnell die innere Bühne besetzen, beherrschen lassen. Aber das ist eine Lebensaufgabe, sag ich Ihnen.
Friedemann Schulz von Thun, Lebenserklärer, Psychologe und Bestsellerautor. Zu Gast in den SWR2 Zeitgenossen war in diesem Jahr auch die Schauspielerin Lara Sophie Milagro. Sie lebt in Berlin, ist Deutsche und POC, Person of Color. Und sie hat es geschafft. Nach dem Schauspielstudium in London und der Ausbildung zur Opernsängerin werden ihr jetzt richtig gute Rollen angeboten. Sie ist erfolgreich, auch als Filmproduzentin und Hörbuchsprecherin. Doch der Weg dahin war steinig. Und so ist es kein Wunder, dass ihre Themen Gerechtigkeit, Rassismus und Diskriminierung sind. Neben der Hautfarbe spielt immer wieder auch das Geschlecht eine Rolle, hat meine Kollegin Marie-Christine Werner von Lara Sophie Milagro erfahren.
Und ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht im Kopf, aber habe vor ein oder zwei Jahren in der Kolumne ging es auch darum, da habe ich so ein bisschen meine Erfahrung auf der Berlinale beschrieben, als Mutter auch und Schauspielerin, die irgendwie versucht, diese ganzen Veranstaltungen mitzunehmen, mit Kind im Schlepptau oder auch nicht. Und da habe ich damals die Zahlen recherchiert und das war erschreckend. Mir ist so eine Zahl allerdings fürs Theater im Gedächtnis geblieben. Das waren, glaube ich, so 3% Intendantinnen gibt es mal in Stadt- und Staatstheatern zusammengenommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt heute immer noch so ist oder ob sich da was geändert hat, aber es ist natürlich eklatant. Also auch wenn es mittlerweile 5 oder 10 wären, ist es ja immer noch viel zu wenig.
Ja, woran liegt das? Ist es der Mangel an divers zusammengesetzten Gremien, Produktionsfirmen, Entscheidern im Endeffekt? Woran liegt's?
Also A, finde ich das immer interessant, dass wenn man über Rassismus spricht, dann fragt man schwarze Menschen oder People of Color, woran liegt's? Oder wenn man über Sexismus spricht, dann fragt man Frauen, woran liegt's eigentlich? Bin ich mal versucht zu sagen, ich habe keine Ahnung, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Wir alle wissen, dass People of Color oder Frauen nicht weniger begabt oder talentiert sind als Männer oder weiße Menschen. Und diese Frage müssten eigentlich weiße Menschen und Männer beantworten, warum das so ist. Ich denke, es ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Gründen und nie nur ein Grund. Und es ist vor allen Dingen ein strukturelles Problem. Und das bedeutet ja, es ist ein Zusammenspiel von vielen Gründen. Also es ist eine Struktur, die sexistisch ist, die rassistisch ist und die dafür sorgt, dass sich dieses System immer weiter selbst am Leben erhält, außer man tut eben ganz aktiv was dagegen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, es reicht nicht, einfach nur antirassistisch zu sein, sondern man muss aktiv was dagegen machen. Also aktiv antirassistisch sein. Auch gerade für Menschen, die zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Und wir alle gehören ja in verschiedenen Bereichen auch zur Mehrheitsgesellschaft. Also es ist ja auch interessant, dass es ja in Minderheiten auch immer Mehrheiten gibt.
Sie verwenden gerne den Begriff intersektional. Da kommt das genau vor, dass es in jeder Minderheit auch Mehrheiten gibt. Ne?
Genau, also jemand ist schwarz und ein Mann. Jemand ist eine Frau und nicht queer. Jemand ist schwarz und eine Frau, aber ohne Behinderung. Also wir sind ja, und dann kommt ja noch der Classism-Aspekt dazu. Also was ist der sogenannte Class-Hintergrund, der soziale Hintergrund? Wie sind die Einkommensverhältnisse der Eltern schon gewesen? Wie sind meine Einkommensverhältnisse? Also und das, da geht's ja auch nochmal um viel mehr als nur um Einkommen, sondern auch, welche Ressourcen hatte ich, wozu hat, was natürlich stark an das Einkommen gebunden ist, aber nicht nur. Also ich finde, in Zeiten von Social Media geht es auch ganz viel um Sichtbarkeit. Also wer beherrscht dieses Instrumentarium der sozialen Medien, was auch wieder was mit Ressourcen zu tun hat, was, wie ich beobachte, oft was auch mit einer Generation zu tun hat, mit Alter zu tun hat. Dann kommt Ageism, wo ich jetzt auch als Frau über 40 langsam anfange zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Also wenn man aufgrund seines Alters aussortiert wird, gerade auch als Frau und als schwarze Frau. Also das heißt, ja, wir vereinen eigentlich alle, kann man glaube ich so sagen, auch Mehrheiten in uns, auch innerhalb der Minderheit. Und wenn da verschiedene Sachen zusammenkommen und diese Mehrfachdiskriminierung eben stattfindet, dann ist es umso schwerer, sich dagegen zu wehren und da rauszukommen.
Ich will noch mal kurz bei dem Begriff Intersektionalität bleiben, weil der nicht ganz unkritisch auch gesehen wird, dieser Begriff. Die einen kritisieren, dass dann am Ende es auf so eine Art Kastensystem hinausläuft, in dem Menschen danach beurteilt würden, wie viel Leid ihrer Kaste sozusagen in der Geschichte, wie viel Leid sie erfahren haben. Und die andere Kritik spricht davon, dass es quasi zu so einer Art Wettbewerb kommen kann, in dem die größtmögliche Benachteiligung so aufaddiert würde. Teilen Sie das, die Kritik an diesem Begriff, oder ist er trotzdem wichtig in dem Zusammenhang?
Ich würde diese Kritik nicht teilen im Sinne von, oder für mich wäre die Frage, was folgt aus dieser Kritik? Also ich würde niemals den intersektionalen Ansatz in Frage stellen, auf die Gesellschaft zu blicken oder auch auf uns als Kunst- und Kulturschaffende zu blicken, weil ich finde das unerlässlich. Man kann nicht Antirassismus machen und sagen, ich spare Sexismus aus. Man kann nicht sich einsetzen für Teilhabe von Menschen mit Behinderung und sagen, ich klammere aber queere Menschen aus. Also meiner Meinung nach geht das nicht. Darum verstehe ich die Kritik nicht, weil es geht nicht darum, Leid gegeneinander aufzuwiegen. Und nur weil das vielleicht einige machen, heißt das ja nicht, dass es falsch ist, intersektional zu denken und auf die Gesellschaft zu schauen.
Plädoyer für einen ganzheitlichen Blick auf die Gesellschaft, die Schauspielerin Lara Sophie Milagro. Er ist wahrscheinlich der deutsche Schlagerstar schlechthin, Roland Kaiser. Seit fast einem halben Jahrhundert steht er auf der Bühne und seine Fans stehen treu hinter ihm. Roland Kaiser Konzerte sind nach der ersten Ankündigung in nur wenigen Minuten online ausverkauft. Fast 100 Millionen verkaufte Tonträger, 67 Mal war er in der ZDF-Hitparade. Aber Roland Kaiser ist mehr als das. Zum 70. Geburtstag erschien seine Autobiografie unter dem Titel Sonnenseite. Und darin erzählt der Schlagersänger seinen Weg vom ausgesetzten Findelkind Ronald Keiler zum Star Roland Kaiser. Und mit der unlamoyanten und dankbaren Art, wie er auf sein Leben blickt, nötigte er dem Feuilleton zum Beispiel Giovanni de Lorenzo von der Zeit oder Literaturkritiker Dennis Scheck Respekt ab. Roland Kaiser ist eben auch ein politisch denkender und politisch handelnder Mensch, wie mein Kollege Gregor Papsch festgestellt hat.
Also es gibt die SPD, es schließt ja nicht aus, dass jemand erfolgreich seinen Beruf durchführt. Dann hatten wir ja in der SPD mit Philipp Rosenthal einen sehr erfolgreichen Unternehmer, der auch ein sehr erfolgreicher Mann war und dennoch Sozialdemokrat sein konnte. Mhm. Ähnlich nehme ich für mich in Anspruch. Ich bin fast gelernter Sozialdemokrat durch meine Herkunft. Meine Mutter hat damals im SPD-Haus gearbeitet. Das war genau nebenan bei uns, im heutigen Ollenhauer Haus. Sie hat das Büro von Willy Brandt geputzt. Sie hat mir immer irgendwann erzählt, ich hätte mal auf seinem Schoß gesessen. Was ich ja bis heute nicht glaube. Übrigens.
Also die SPD-Mitgliedschaft, frühkindliche Prägung. Ja.
Das klingt gut, ja. Mm-hmm. Ich bin einfach wirklich durch. Das darf man nie vergessen. Ich habe in Berlin erlebt den Mauerbau. Ich habe in Berlin auf dem Platz vor dem Schöneberger Rathaus gestanden mit meiner Mutter. Wir haben John F. Kennedy reden hören mit dem Satz, ich bin ein Berliner. Meine Mutter hat Tränen geweint, wie viele Berliner, die um uns herum standen. Für uns war er der große Held, der uns die Demokratie erhält, der uns die Freiheit erhält. Wir waren, Berlin war zu Tode betrübt, als er starb im selben Jahr bei dem Attentat in Dallas. Wir haben alle Tränen geweint. Also Berlin war... hat Menschen hervorgebracht, die stärker politisiert waren als in manchen anderen Städten Deutschlands. Bei uns ging es ja sogar so weit, dass selbst im Radio wöchentlich eine Kabarettsendung stand, von hieß die Insulana, die dann jede Woche berichteten über die Einstellung der Berliner zum politischen Geschehen um und in ihrer Stadt. Das auch populär von Günter Neumann in Texte verfasst und Musik. Das war einfach großartig. Und deswegen, sowas politisierten jungen Menschen. Und ich bin 2002 eingetreten, als die SPD in den Umfragen wirklich im Keller war. Damals kam der Generalsekretär Olaf Scholz nach Münster und hat meinen Eintritt durchgeführt in die SPD. Ich habe ihn gerade jetzt bei der Versammlung, in der Bundesversammlung wieder getroffen, vor einigen Monaten in Berlin. Wir sprachen darüber, es war sehr lustig. Er sagte, ich kann mich genau erinnern, als ich damals nach Münster kam. Ich sei, dabei bin ich eingetreten und Sie waren der General. Heute sind Sie der Kanzler.
Aber Herr Kaiser, ist das ja. nicht eigenartig? Sie sind ein sehr, wie ich finde, sehr reflektierter Mensch. Ja. Sie sind ein sehr politischer Mensch, aber auf der Bühne sind Sie das nicht. Auf der Bühne machen Sie Unterhaltung, machen Sie Wohlfühlprogramm.
Ich sage Ihnen was.
Dabei haben Sie, Sie haben vorhin den Namen Steinmeier schon erwähnt, Sie haben wahrscheinlich mit einem guten Songtext mehr Einfluss und können mehr Leute erreichen als der Bundespräsident in seinen Reden, oder?
Glaube ich nicht.
Nein, glauben Sie nicht?
Ich glaube, die Menschen hören dem Frank-Walter Steinmeier schon sehr genau zu. Mhm. Ich trenne das sehr genau. Ich habe mit meinem Publikum einen ungeschriebenen Vertrag. Die Leute, die in meine Konzerte kommen, möchten keine politischen Vorträge hören. Die möchten unterhalten werden, noch ganz sicher. Und das ist meine Aufgabe, sie so gut wie möglich zu unterhalten und sie mit einem guten Gefühl nach Hause zu entlassen wieder. Wenn ich über Politik sprechen möchte, wenn mir Dinge auf dem Herzen liegen, die ich sagen möchte, finde ich genügend Gesprächspartner, so wie zum Beispiel Sie, und kann darüber reden. Mhm. Ich kann mir auch erlauben, reden zu einer großen Kundgebung, wie in Dresden.
Haben Sie gemacht?
Natürlich,
das kann ich mir leisten. 2015,
ja,
bei einer Anti-Pegida-Kundgebung war es?
Ich nenne das, ja, das ist, kann man das überschreiben.
Was haben Sie gesagt? Rassismus hat hier nichts zu suchen in der Richtung?
Ich habe vor allen Dingen über Dialog gesprochen. Ich habe vor allen Dingen gesprochen, ich habe den Menschen erzählt, dass ich wollte das machen für Dresden. Weil damals habe ich den Eindruck gehabt, dass die laute Minderheit, sprich die Pegida-Anhänger, Dresden in ein falsches Licht gerückt haben. Dresden stand plötzlich da als Hochpunkt der Nazis und der rechten Bewegung. Aber die Mehrzahl der Bevölkerung ist ja nicht rechts. Aber einige Laute sind das. man darf sich nicht dominieren lassen von einigen Lauten. Da muss die Mehrheit auch mal was sagen. Und dann hat es eine Kundgebung gegeben, getragen von sämtlichen politischen Kräften, also von allen Parteien, von der Gewerkschaft, von der Kirche. Und die haben mich gefragt, ob ich da eine Rede halten möchte. Ich sagte, das tue ich gerne. Das bin ich der Stadt schuldig. Und habe dann eben gesagt, ich bin stolz, in einem Land zu leben, in dem Menschen, die in ihrem Land Angst haben müssen, zu Tode zu kommen, hier leben können in Freiheit und sich hier entwickeln können. Und ich will einfach nicht, dass wir uns einem Staat entwickeln, der anfängt, Menschen, die hier nicht geboren sind, zu verjagen oder zu töten. Ja.
Sie würden jetzt auch wieder gebraucht?
Ich meine, ich spreche ja auch dann. Aber wie gesagt, in meinen Konzerten tue ich das nicht. Das ist in dem Fall ein Agreement zwischen den Leuten und mir. Da ist Unterhaltungsabend, deswegen sind die auch da. Und wenn ich mich äußern möchte, dann habe ich genügend Gelegenheit, das zu tun.
Das haben Sie damals wahrscheinlich auch erlebt, wahrgenommen. Was hat das mit Ihnen gemacht, dass eine Minderheit Ihrer Fans gesagt haben, Roland Kaiser, das ist nicht mehr unser Mann. Das ist
der Volksverräter. Kann ich Ihnen sagen, mir egal. Einige haben mir das geschrieben. Meine Frau sagte mir damals, die Reaktionen waren im Netz heftig, aber das lese ich nicht, interessiert mich nicht. Das hat sie interessiert, weil sich dann Sorgen machen wollte. Ich mache mir da keine Sorgen. Und das war auch nach wenigen Wochen wieder vorbei. Und die nächsten Konzerte in Dresden waren genauso wieder in 7 Minuten ausverkauft wie vorher. Also die kamen trotzdem hin mit geballter Faust in der Tasche und sagten, ich muss da trotzdem hin. Da muss man einfach dabei sein. Also man muss sich dann eben nicht immer abhängig machen von irgendwelchen merkantilen Interessen. Darum geht es im Leben nicht.
Aber würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, Künstler in Deutschland könnten eigentlich viel politischer agieren, als sie es de facto tun?
Also in Amerika zum Beispiel, weiß ich, sind ja Künstler sehr klar positioniert. Mhm. Welche Partei sie angehören, sagen sie ganz klar. Ich habe das auch klar gesagt. Ich kann damit gut leben, weil ich gelernt habe.
Wir hatten es ja vorhin von Bruce Springsteen und Barack Obama.
Ja, ja. Ich habe ja eins gelernt, weil manche mir sagen, bist du verrückt, sowas zu tun? So laut zu sagen, zu wem du gehörst. Ich sage, Kinder, ich gehöre zu einer demokratischen Partei oder an anderen Anhängern demokratischer Parteien, werden wir das nicht übel nehmen. Ich habe auch noch nie erlebt, dass sie mir sagen, bist du wahnsinnig, in die SPD einzutreten? Das tut man nicht. Also insofern habe ich da keine irgendwelche Tastiraden und Esel erlebt, überhaupt nicht. Im Gegenteil, es wird mir angerechnet hoch und die Leute sagen, okay, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber du hast dich positioniert.
Haltung zeigen, Position beziehen, das empfiehlt der Entertainer Roland Kaiser im Gespräch mit Gregor Papsch. Für Kaiser kein Widerspruch zu einem guten Leben mit Muße, Genuss und Unterhaltung. Recht hat er. All das wird auch im neuen Jahr wichtig sein. Gerades Rückgrat, solidarischer Blick auf die Gesellschaft als Ganzes, sich selbst und anderen Gutes tun. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für 2023 nur das Allerbeste und hebe jetzt schon mal symbolisch das Sektglas, auch wenn es ja bis Mitternacht noch ein wenig hin ist. Am Mikrofon war Silke Arning.